Herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Pott. Wir hoffen, dass dich die nächsten Minuten ermutigen und in deinem persönlichen Glauben an Jesus weiterbringen. Viel Spaß.
Ja, also ich bin nicht christlich aufgewachsen, aber ich hatte echt immer viele Menschen, die mich geprägt haben und die mich ja immer mitgenommen haben. Ich bin mit zur Jungschar und zur Jugend in der Freikirche gegangen und ja, da wurde einfach viel von Jesus erzählt. Wir hatten eine mega coole Gemeinschaft. Ich habe eine Clique gehabt, wo wir echt die meisten eigentlich an Jesus so geglaubt haben. Und ja, das war wirklich richtig cool, diese Zeit. Und ja, in dieser Zeit habe ich mir einfach viele Fragen gestellt. So, wer bin ich? Was mache ich hier? Und ich habe halt die Antworten einfach in Jesus gefunden. Und damals konnte ich dann mit meinem Roller dann alleine zu den Gottesdiensten fahren, musste nicht mehr fragen, ob Mama mich irgendwie fahren kann. Und ja, ich weiß, dass ich dann zu den Gottesdiensten gefahren bin und echt alles aufgesogen habe, was dort erzählt wurde. Und das alles plötzlich ein Gehalt bekommen hat. Und da hat es angefangen, dass die Bibelgeschichten nicht einfach nur irgendwelche Geschichten für mich waren, sondern ja, dass es nicht nur Märchen waren und irgendwas Schönes, sondern dass es wirklich, wirklich echt war. Ich habe angefangen, es wirklich zu glauben, was dort stand. So, dass Jesus wirklich übers Wasser gegangen ist, dass das da nicht nur steht, sondern, und dass es ein ganz cooles Event war, sondern ja, dass er das wirklich gemacht hat. Und ja, es gab da mehrere Momente noch. Ein cooler Moment war in einem Jugendgottesdienst, wo er gesagt hat, wir sollen uns halt vorstellen, wir wären in einem Gerichtssaal und wir sitzen auf dem Stuhl in der Mitte und ja, es wird alles, was wir Schlechtes gemacht haben, vorgelesen und ja, wir wissen, wir hätten eine Strafe verdient und dann kommt Jesus in den Raum und ja, setzt sich einfach auf diesen Stuhl und nimmt den Platz ein, den ich ja eigentlich verdient hätte und sagt halt, ja, so steh auf, ne, ich setz mich dahin und ich darf dann einfach gehen und bin frei so und das war echt ein, ja, es war irgendwie eine krasse Sache, dass, als er das so erzählt hat, das hat er mich richtig getroffen. Und genau, dann gab es noch viele Prozesse, die Gott mit mir so gegangen ist. Viele Fragen, die ich gestellt habe. Ich habe echt viel kritisch hinterfragt, viele Fragen gestellt. Auch, ja, auch so über Gemeindeunterschiedlichkeiten. Und ja, habe wirklich viel gerungen und auch gefragt. Und bin echt dankbar für Gott, dass er mir auch echt begegnet. Ja, dass er einfach mit mir redet, also ja, dass ich einfach Tagebuch schreiben kann und wie so eine Unterhaltung mit ihm haben kann, das ist einfach so wertvoll für mich. Und ja, irgendwann, als ich dann so 18 Jahre alt war, nach Australien gegangen bin, habe ich da auch eine coole Gemeinde gefunden und genau, habe mich da dann taufen lassen.
Ich bin Sina und ich liebe Jesus.
Ja, also ich bin nicht...
Applaus für Sina. Richtig cool. Hi. Schön, euch alle zu sehen. Geht's euch gut? Komm, schlag mal bei deinem Nachbarn ein und sag, hi, schön, dass du da bist. Guten Morgen. Sehr, sehr cool. Ich liebe es, dass wir immer am Anfang der Predigt solche Geschichten im Moment hören von Leuten aus der Kirche. So könnt ihr einfach kennenlernen, wer hier so in der Kirche ist und die Geschichten hören, die Gott mit Menschen schreibt. Und du bist tatsächlich auch eingeladen, wenn du sagst, ich würde voll gerne mal meine Story erzählen mit Jesus. Komm auf mich zu, bitte. Erzähl mir deine Geschichte. Lass uns reden zusammen. Und vielleicht können wir das machen, dass wir deine Geschichte auch aufnehmen, dass wir einfach immer mehr so Geschichten hören aus unserer Kirche, was Gott Gutes tut. Ich finde, das baut total Glauben, oder? Ich finde das total ermutigend. Und Sina hat Gott kennengelernt und sie hatte sehr, sehr viele Fragen und ihr habt sehr, sehr viele Fragen und ihr habt in das Formular, ich habe da mal eine Frage, Fragen reingestellt und wir versuchen sie nach und nach zu beantworten und wir ringen damit, denn wir haben ja auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber wir wollen uns diesen Fragen stellen und gemeinsam miteinander wachsen und miteinander Gott einfach fragen, wer bist du, was hast du vor, lass uns von dir lernen. Und die Frage, die ich heute mitgebracht habe, mit der habe ich wirklich gerungen. Die Frage kam von Iris, vielen Dank Iris, man könnte es ja anonym machen oder auch seinen Namen schreiben. Iris hat erzählt von einer Story, die sie im Alten Testament gelesen hat, von einem Propheten, der das Volk Israel warnt und dann kommt Gottes Strafe und so. Und sie fragt, kann ein liebevoller himmlischer Vater strafen? Das ist die Frage, die Iris uns gestellt hat. Wie passt das zusammen? Gott ist ein liebevoller Vater. Und dann lesen wir Sachen im Alten Testament, wo wir denken so, hä? Okay, das klingt jetzt nicht besonders liebevoll. Wie passt das zusammen? Und der Titel meiner Predigt heute ist, ist Gott ein strafender Gott? Untertitel: Wie erzieht Gott seine Kinder? Und ich brauche Gebet. Lass uns mal alle zusammen aufstehen und lass uns einfach unsere Herzen vorbereiten und betet für meine Worte, dass hier gleich der Heilige Geist spricht und nicht ich. Gott, wir kommen zu dir in Demut, weil wir wissen, dass du Gott bist und nicht wir. Und wir wollen wirklich wissen, wer du bist. Und ich lade dich ein, dass du meine Gedanken, meine Worte erfüllst. Und ich bete, dass du die Herzen von den Menschen, die hier sitzen, erfüllst, auch die Menschen, die online zuhören. Ich bete, dass wir empfangen können, was die Wahrheit ist. Ich bete, dass ich die Wahrheit predige und nichts als die Wahrheit. So wahr mir Gott helfe. Amen. Ist Gott ein strafender Gott? Was denkst du darüber? Ist Gott ein strafender Gott? Und wie passt das zusammen, dass Gott Liebe ist und auch es Geschichten in der Bibel gibt, wo wir denken, heftig. Ich glaube, man kann in diese Frage herangehen von zwei ganz verschiedenen Seiten. Und ich glaube, in dieser Kirche, jetzt hier in diesem Raum, sitzen Menschen, die da ganz unterschiedlich drüber denken, tatsächlich. Vielleicht sind manche von euch aufgewachsen in einem Elternhaus, was sehr, sehr streng war. Vielleicht hattest du das Gefühl, du hast vielleicht Eltern gehabt und einen Vater gehabt, der emotional war und zornig wurde und irgendwie manchmal willkürlich einfach gestraft hat oder irgendwie, wo du manchmal so ein bisschen einfach Angst hattest. So, was passiert, wenn ich irgendwie was falsch mache, dann auf einmal platzt der und die Wut kommt aus ihm rausgeschossen. Und als Kind hattest du das Gefühl, du musst dich manchmal so ducken vor deinem Vater oder vor deinen Eltern. Und vielleicht bist du auch in so einem religiös-gesetzlichen Kontext aufgewachsen, wo du das Gefühl hast, es wurde immer gepredigt, Gott sieht alles, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Oder wie geht das? Pass auf, ja, irgendwie so, ne? Denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich, so. Auf Englisch heißt das tatsächlich, the Father up above is looking down with love. Das ist ein bisschen anders, als was wir erst im Deutschen draus gemacht haben. Aber ne, vielleicht kennt ihr dieses, Gott sieht alles und Gott straft dich und Gott ist irgendwie guckt, ob du nicht einen kleinen Fehler machst und dann haut er dich mit der Peitsche drauf. Ne, manchmal, es gibt tatsächlich christliche Kontexte, wo das ganz stark gelehrt wird, wo das ganz stark betont wird. Und manche Christen, die da drin aufwachsen, haben das Gefühl, die Folge davon ist ganz, ganz viel Scham und ganz viel Angst vor Gott und so eine, irgendwie so immer so eine Distanz und das Gefühl, ich muss so aufpassen, dass ich nicht ein ganz bisschen was irgendwie falsch mache, was Falsches denke. Sonst komme ich hier in Teufelsküche, im wahrsten Sinne des Wortes. Und du sehnst dich einfach danach, dass Gott einfach nur dein Vater ist, liebevoll, nahbar. Und du liest Dinge, vielleicht das Neue Testament, und hast das Gefühl, boah, Gott, danke, dass du mich liebst, dass du mich kennst, dass du mich annimmst. Und das ist das, wonach dein Herz sich sehnt, weil es weiß, ich bin nicht für diese Härte geschaffen, sondern für diese Nähe mit Gott, diese Annahme. Diese Gnade, diese Liebe und du sehnst dich danach, dass Gott einfach nur ein liebevoller Vater ist, der dich sieht und kennt und annimmt, wie du bist. Dass du endlich das Gefühl hast, ich bin genug, ich bin geliebt. Und es gibt aber, glaube ich, es gibt diese Leute, die vielleicht mit diesem Background an diese Frage herangehen, aber es gibt auch andere Menschen. Und ich glaube, dass manche heutzutage merken, okay, irgendwie hat das Christentum heutzutage manchmal ein bisschen an Profil verloren. Jesus wird manchmal so ein bisschen runterdegradiert an so einen freundlich grinsenden Buddha. Alles ist erlaubt, follow your heart, liebe und tu, was du willst. Alles ist gut, Gott ist ein bisschen wie so ein Teddy. Die Ella hat heute Morgen Teddy mitgebracht. Ich dachte, ich baue ihn spontan in die Predigt mit ein. Gott ist mein liebevoller Papagott, den ich mit mir rumschleppe. Und wenn ich mal traurig bin, dann bete ich zu dem. Und er liebt mich. Alles ist gut. Und Gott ist halt dann immer so bei mir und tröstet mich. Und ne, das ist alles gut. Und Gott wird so ein bisschen runterdegradiert zu einem Teddy. Und wir wissen aber, mit einem Teddy kann man nicht so viel anfangen. Gott ist tatsächlich die lebendige Variante von, noch nicht mal einem Koala, sondern wahrscheinlich so ein riesen Grizzly. Und wir merken manchmal, wir brauchen auch manchmal einen Grizzly in unserem Leben. Wir wollen, dass Gott kraftvoll ist. Wir wollen nicht, dass Gott so ein Teddybär-Kuscheldings ist, der immer nur grinst die ganze Zeit und so, ach, da war, oh, da war ein Krieg, oh, da sind Menschen, oh, die sind ja schlecht zueinander, oh, das habe ich gar nicht mitgekriegt, was soll ich jetzt tun? Oh nein, wir wollen nicht, dass Gott so schwach ist. Wir brauchen einen starken, kraftvollen Gott, der sich gegen Ungerechtigkeit einsetzt und wir wollen, dass Gott manchmal denkt man, Gott, kannst du mal durchgreifen bei dem, was da passiert? Wenn wir über Menschenhandel oder sonst was nachdenken, wo wir denken, kann das denn möglich sein? Gott, tu was dagegen, werd zornig, greif ein. Komm, zeig deine Gerechtigkeit. Und wir brauchen tatsächlich beides. Ein Prediger, der mich sehr geprägt hat, als ich studiert habe, der heißt Robert Ferguson, der hat immer gesagt, die Wahrheit ist wie ein Vogel mit zwei Flügeln. Und die Wahrheit ist nur dann wahr, wenn beide Flügel sein dürfen. Wenn Gott liebevoller Papa sein darf, nah, gnädig, der dich annimmt. Aber wenn Gott auch der kraftvolle, mächtige, heilige, kraftvolle, starke Gott sein darf, der er ist. Nur dann ist Gott wirklich, nur das ist die Wahrheit von Gott. Gott ist beides. Und ich glaube, wir lesen die Bibel ja mit unserem Kontext, mit unserer Geschichte und auch mit diesem deutschen Verständnis vielleicht von Strafe, von Erziehung, da wie wir aufgewachsen sind. Was wir aber verstehen müssen, ist, dass die Bibel nicht in unseren Kontext hineingeschrieben worden ist, sondern dass die Bibel aus einer bestimmten Kultur herausgeschrieben worden ist und auch in diese Kultur hinein als allererstes. Und im Alten Testament war das die hebräisch-jüdische Kultur, in der die Bibel geschrieben worden ist. Und die Bibel ist auf Hebräisch geschrieben worden. Und in meinem Research habe ich was ganz Interessantes gelernt. Und zwar, haltet euch fest, im Hebräischen gibt es kein Wort, das 1:1 mit Strafe übersetzt werden kann. Es gibt kein Wort auf Hebräisch, das Strafe heißt. Sondern es gibt ungefähr 30 verschiedene Worte, die ins Griechische und auch ins Deutsche dann übersetzt worden sind, die so ähnlich sind oder die dann Leute als Strafe übersetzt haben, die aber sowas wie zum Beispiel Heimsuchung oder Züchtigung oder Vollständigmachung bedeuten. Und Leute haben dann Strafe in die Bibel geschrieben, als sie es übersetzt haben, weil sie dachten, das ist der richtige Kontext. Aber die Bibel hat ein Denken, was das gerade das Alte Testament und eigentlich die ganze Bibel durchzieht. Das nennen Theologen den Tun-Ergehen-Zusammenhang. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Ein Tun-Ergehen-Zusammenhang. Man kann auch sagen Tat-Folge-Denken. Und zwar, was dieses Denken ausmacht, ist, dass eine Tat immer unmittelbar eine Folge hat. Du kannst nichts tun, ohne dass das Auswirkungen hat. Jedes Wort, was du sagst, hat auf jeden Fall eine Folge, eine Auswirkung, bringt was in Gang. Alles, was du tust, zieht eine Folge nach sich. Und das ist im Guten so wie auch im Schlechten. Wenn du was Gutes machst, bringt das gute Früchte, bringt das gute Folgen. Wenn du was Schlechtes machst, hat das schlechte Auswirkungen. Das ist der Tun-Ergehen-Zusammenhang. So, was du tust, so wird es dir auch ergehen. Und wir kennen das zum Beispiel aus dem Sprichwort, man erntet, was man sät. Ne? Hat ja nicht Xavier Naidoo erfunden. Steht in der Bibel tatsächlich. Man erntet, was man sät. Und zwar Galater 6, Vers 7, da steht im Neuen Testament tatsächlich, macht euch nichts vor, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Das an Christen geschrieben übrigens. Diese Frage gab es auch im Formular. Kann man als Christ einfach weiter sündigen und Gottes Gnade deckt alles zu? Gibt es viele gute Bibelstellen, die du lesen kannst, Römer 6 und so weiter. Man erntet, was man sät. Wir ernten immer noch, was wir säen. Unser Tun hat immer noch Folgen. Im Alten Testament in Sprüche 22, Vers 8 steht, wer Unrecht sät, der wird Mühe ernten und wird durch die Rute seiner Bosheit umkommen. Das heißt, das, was der Mensch getan hat, wird ihm am Ende selbst über den Schädel hauen. Der Unterschied von einem Strafdenken, beim Strafdenken geht es darum, jemand macht was Dummes und dann kommt jemand anderes, der mächtiger ist als diese Person und macht was anderes Dummes zurück. Also so, ne, du hast was Blödes gemacht, ich mache was Blödes für dich und ich strafe dich damit. Bei dem Tun-Folge-Zusammenhang, beim Tun-Ergehen-Zusammenhang geht es darum, du tust etwas und daraus fließt etwas. Das hat eine natürliche Folge. Ne, wie wenn ich meinem Kind sage, wenn du jetzt mit der Jacke ohne Jacke rausgehst und es regnet, dann wirst du krank. Dann ist die Krankheit ist keine Strafe für mein Kind, sondern es ist das die natürliche Folge, die kommt, wenn das Kind das und das tut. Alles, was wir tun, hat eine Folge. Und es, der Unterschied ist, dass ich in diesem Tun-Folge-Zusammenhang, ich bin verantwortlich für das, was ich tue. Ich habe bei der Website Bible Server eine Erklärung zu diesem Tun-Ergehen-Zusammenhang gefunden. Vielleicht hilft euch das. Ich lese sie mal vor. Viele Aussagen über Gottes Walten als Richter erwecken den falschen Eindruck eines ständig strafenden, rachsüchtigen Gottes. Nach biblischem Denken jedoch zerstört jede Sünde die Lebensgemeinschaft der Menschen und wirkt sich deshalb auch auf den Täter aus. Sie rächt sich selbst an ihm. Mit dem Unrecht erzeugt der Sünder eine Art Unheilssphäre, die unweigerlich auf ihn selbst zurückschlägt. So setzt er mit dem Tun des Unrechts zugleich auch schon die Strafe für das Unrecht in Gang. Er wird so von seinem eigenen Unrecht eingeholt. Unser Sprichwort, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, drückt denselben Gedanken aus. Und sogar dieses Sprichwort steht auch in der Bibel. Das bedeutet, wenn eine Tat die entsprechende Folge zugeordnet bekommt, nennt man das auch Gerechtigkeit. Jemand hat was Gutes gemacht und es ist gerecht, wenn eine positive Folge kommt. Jemand hat was Doofes gemacht, dann ist es gerecht, wenn dann auch eine negative Folge kommt. Und Gott als gerechter Richter setzt diese Sachen in Gang und ermöglicht die und guckt, dass das passiert. Aber, kann man jetzt natürlich schreien, okay, Sarah, wenn das so sein soll, warum passieren dann schlechten Menschen gute Sachen und guten Menschen schlechte Sachen? Das sehen wir ja überall, ne? Da ist jemand richtig hundsgemein und betrügt überall und ist super erfolgreich in seinem Business und hat total viel Geld. Oder jemand ist so liebevoll und einfach so, ich denke das ganz oft, es gibt so viele liebevolle, wundervolle Eltern, die einfach keine Kinder bekommen, wo ich mir denke so, warum bekommen manchmal Leute total viele Kinder, wo ich denke, oh nein, lieber nicht mehr. Und andere bekommen keine Kinder, wo ich denke, die wären die perfekten Eltern gewesen. Ist das gerecht? Ist das Gerechtigkeit? Und die Bibel schreibt auch darüber ganz viel. Und ich glaube, wir müssen vertrauen, dass Gott den größeren Zusammenhang sieht. Und die Bibel schreibt immer wieder, dass das hier, was wir auf dieser Erde erleben, nicht das Ende ist von Gottes Gerechtigkeit, sondern dass es am Ende der Zeit ein großes Gericht geben wird, wo Gott diese ganzen Fäden auseinanderklamüsert und Recht spricht. Ich will nicht in Gottes Schuhen stecken. Wer will das nachvollziehen, wo was herkommt und warum was ist? Aber die Bibel sagt das ganz klar, 2. Korinther 5, Vers 10, denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird. Und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. Oha. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wir müssen das manchmal uns vor Augen halten. Wir sind verantwortlich für das, was wir tun. Und es ist nicht Gott, der böse ist, wenn du die Ernte erntest von dem, was du getan hast, sondern du bist verantwortlich für das, was du tust. Und deswegen ist mein erster Punkt, wie Gott seine Kinder erzieht. Gottes Erziehung bedeutet Verantwortung und Entscheidungshilfe. Gottes Erziehung bedeutet, du bist verantwortlich für das, was du tust. Aber ich helfe dir, gute Entscheidungen zu treffen. Und ich als Mama muss sagen, ich finde das einen richtig guten Ansatz. Ich möchte, dass meine Kinder lernen, Verantwortung zu übernehmen. Für ihr Zimmer. Meine Tochter sitzt hier und guckt mich ganz begeistert an. Ich möchte, dass meine Kinder Verantwortung lernen zu übernehmen für ihre Worte, die sie sprechen, für das, worein sie investieren, worein sie ihre Zeit investieren, dass sie lernen, ne, dann, wenn ich für die Schule übe, kriege ich auch, ne, habe ich auch entsprechende Ergebnisse. Und ich möchte, dass sie lernen zu säen und gute Sachen zu ernten. Und das Gleiche möchte Gott für dich, dass du lernst, gute Sachen zu säen und auch gute Sachen zu ernten. Gott möchte, dass du Verantwortung übernimmst. Ich glaube, manchmal fällt uns das heutzutage schwer. Ich glaube, in dieser Generation sind oft manchmal alle anderen sind schuld an dem, wie es mir heute geht. Oder an dem, dass ich irgendwie nichts gebacken kriege in meinem Leben. Alle sind schuld, außer ich. Ja, meine Eltern und die Gesellschaft und die Politiker und alle. Aber ich bin tatsächlich verantwortlich für mein Tun und Handeln. Und auch für das, was ich ernte. Gott hilft uns, gute Entscheidungen zu treffen. Und Kinder können ja oft gar nicht so übersehen, was ihre Entscheidungen für Auswirkungen haben. Und deswegen brauchen sie Eltern, die an ihre Seite kommen und erklären, okay, weißt du was, wenn das hier, wenn du das tust, dann kann das die Folge sein. Und ich möchte dir helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Ich möchte euch einen Bibelvers vorlesen, wo Gott uns hilft, gute Entscheidungen zu treffen. Es steht in 5. Mose 30. Das sagt er dem Volk Israel ab Vers 15. Siehe, ich habe dir heute vorgelegt, das Leben und das Gute, den Tod und das Böse, indem ich dir heute gebiete, den Herrn, deinen Gott, zu lieben, auf seinen Wegen zu gehen und seine Gebote, seine Ordnungen und seine Rechtsbestimmungen zu bewahren, damit du lebst und zahlreich wirst und der Herr, dein Gott, dich segnet in dem Land, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Wenn aber dein Herz sich abwendet und du nicht gehorchst und du dich verführen lässt und dich von anderen Göttern niederwirfst und ihnen dienst, dann kündige ich euch heute an, dass ihr ganz gewiss umkommen werdet. Das wird die Folge sein von eurer Entscheidung. Und dann später sagt er, ich rufe heute den Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch auf. Das Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt, den Segen und den Fluch. Und dann, wähle das Leben! Okay? Das ist die richtige Entscheidung. Die richtige Entscheidung ist, wähle das Leben, damit du lebst. Du und deine Nachkommen, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst und seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst. Wähle das Leben. Es gibt zwei Möglichkeiten. Bei meinen Kindern mache ich das manchmal. Okay, ihr könnt das machen. Entweder ihr räumt jetzt euer Zimmer auf und dann könnt ihr nachher das und das machen. Oder ihr räumt halt irgendwann später euer Zimmer auf und dann könnt ihr das aber leider nicht mehr machen später. Es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst dich entscheiden. Manchmal mit einem Straf-Mindset lesen wir das vielleicht und denken, okay Gott, entweder liebst du mich und tust meine Gebote und dann segne ich dich. Wenn nicht, dann strafe ich dich, dann verfluche ich dich, wenn du gegen mich handelst. Das ist aber ein Straf-Mindset. Gott sagt uns, okay, ich zeige euch mal hier, wie die Welt funktioniert. Das ist der Weg, den ich für euch vorbereitet habe. Auf diesem Weg gibt es Segen, auf diesem Weg gibt es Leben, auf diesem Weg bin ich zu finden. Und ich empfehle euch herzlichst, diesen Weg zu gehen. Und ich warne euch davor, weil ich euch liebe und nicht will, dass das passiert, diesen Weg einzuschlagen, der in eine komplett andere Richtung führt. Wenn ihr anderen Göttern folgt, müsst ihr euch auf das einlassen, was diese Götter euch anbieten. Das ist das Interessante, wenn wir das Alte Testament lesen, da geht es ganz oft gar nicht um diese ganz vielen kleinen Sünden, die wir irgendwie denken, sondern es geht ganz oft darum, dass die Völker Götzen gedient haben, wo sie am Ende dann ihre Kinder als Opfer denen gebracht haben. Und Gott sagt, wenn ihr das tut, werdet ihr am Ende ernten, was diese Völker ernten. Und das ist der Tod. Und ich will euch davor bewahren. Ihr geht diesen Weg mit mir. Ihr geht den Weg, wo ich euch zeige, wo das Leben ist. Und Gott ist da so klar. Und Gott warnt uns. Er droht uns nicht, aber er warnt uns davor, was passiert, wenn wir uns vor ihm abwenden. Ich glaube, was Gott hier macht, ist, er malt uns ein Ziel und eine Vision vor Augen, wo er gesagt, mein Ziel für dein Leben ist das. Mein Ziel für dein Leben ist Segen, ist Fruchtbarkeit, ist, dass deine Kinder gesund sind. Mein Ziel für dein Leben ist, dass du mich kennst und dass du in gesunder Gemeinschaft mit Menschen lebst. Gott lieben, Menschen lieben, das ist Gottes Ziel für dein Leben. War auch eine Frage im Formular. Was ist Gottes Wille für mein Leben? Gott lieben, Menschen lieben. Das als allererstes. Und das ist Gottes Vision. Und weißt du, das hebräische Wort für Sünde ist Katar und bedeutet Zielverfehlung. Das ist das, was Sünde bedeutet. Das ist Gottes Vision für dein Leben und du machst so und läufst in diese Richtung. Und Gott sagt, nein, da. Und alles, was aber an Gottes Herzen, an Gottes Willen, an Gottes Weg vorbeischießt, ist Sünde und führt dich in eine andere Richtung. Und die Ernte dieser Saat ist nicht so eine gute Idee und nicht das, was du wirklich ernten möchtest. Das heißt, du hast Verantwortung für deine Taten und auch für die Folgen deiner Taten. Okay, Moment, ich habe da noch eine Frage. Also Sarah, du sagst, man ist verantwortlich und dann erntet man, was man sät und so. Heißt das jetzt, wenn Menschen sowas wie Krankheit erleben oder leiden, oder irgendwie so negative Sachen. Heißt das jetzt, sie haben gesündigt? Ist eine berechtigte Frage. Ich habe gestern eine Frau getroffen, die ist vor 2 Jahren erblindet, hatte einen Tumor im Kopf und der wurde herausoperiert und dann ist sie erblindet. Und sie hat gesagt, dass wirklich Christen auf sie zugekommen sind und haben gesagt, Gott hat dich gestraft. Das ist eine Strafe von Gott. Du musst schauen, dass du Buße tust in deinem Leben. Wie unbarmherzig kann man sein? Wie furchtbar. Und ich glaube, diese Christen haben nicht einmal die Bibel gelesen, denn es gibt genau so eine Story da, dass die Jünger, dass ein blind geborener Mann zu Jesus kommt und die Jünger fragen Jesus, Jesus, kannst du uns das kurz erklären, wer hat jetzt gesündigt, dieser Mann oder waren das seine Eltern? Weil irgendwie muss das ja, also diese ätzende Krankheit, diese Blindheit, die muss ja eine Strafe von Gott sein, also irgendwo muss doch hier der Hase begraben liegen. Und Jesus sagt, nein, Moment, okay, falsch verstanden. Wir können nicht rückwärts irgendwie versuchen zu deuteln, warum irgendwas Schlechtes passiert, sondern dieses, du hast Verantwortung, geht nach vorne. Du kannst nur nach vorne Entscheidungen treffen. Aber du kannst nicht anfangen zu suchen, wo hat jetzt dieser Mensch gesündigt und was auch immer. Das ist nicht das, was Gott tut. Sondern Jesus sagt, Gott hat ihr was vor, Gott möchte sich verherrlichen. Gott hat vor, sich zu zeigen, weil er gut ist. Und ich möchte ganz klar sagen, Krankheit und Leid und Fluch und Lügen und all diese Sachen sind nicht von Gott. Gott ist keiner, der uns straft und Krankheiten schickt. Sondern ich glaube, und das müssen wir verstehen, es ist ein größerer Zusammenhang, in dem wir leben. Gott ist heilig. Und das bedeutet, er ist nur gut. In Gottes Sphäre, in Gottes Welt, in Gottes Himmel gibt es nur gut. Da gibt es kein Leid, da gibt es keine Tränen, da gibt es keine Krankheit in Gottes Gegenwart. Gott ist nur gut. Aber als der Mensch im Sündenfall, als Adam und Eva sich entschieden haben, von dieser Frucht zu essen, wo Gott gesagt hat, esst nicht davon. Das ist die Frucht der Erkenntnis des Gut und Böse. Ihr werdet das Böse kennenlernen, wenn ihr davon esst. Und wir haben das Böse kennengelernt. Es war nicht in Gottes Plan, dass wir das Böse kennenlernen. Aber durch das, was im Garten Eden passiert ist, haben wir das Böse kennengelernt. Und dadurch ist das wie Gift in unser Leben hineingekommen. Gottes Herz war immer, dich genau davor zu schützen. Deswegen hat er einen Schutzraum aufgemacht im Garten Eden. Und gesagt, okay, ihr sollt das Böse nicht kennen. Ich beschütze euch davor. Und das ist Gottes zweite Erziehungsstrategie. Das erste war Verantwortung und Entscheidungshilfe. Das zweite ist Schutz und Freiheit. Gott will, dass wir geschützt sind vor dem Bösen, vor dem Einfluss dieses Gifts. Aber er gibt uns trotzdem unseren freien Willen zu sagen, okay, ich entscheide mich entweder für das, was du sagst, oder ich setze mich den Gefahren aus, die da sind, wenn ich mich für den anderen Weg entscheide, weil da das Böse regieren kann. Deswegen glaube ich, dass Gott, wenn es manchmal im Alten Testament so aussieht, als würde Gott strafen und Plagen schicken oder sowas, dass da was ganz Interessantes passiert. Und zwar, es gibt einen Vers in 4. Mose 14. Da geht es darum, dass das Volk Israel sozusagen gestraft wird, dass sie nochmal 40 Jahre lang durch die Wüste laufen müssen. Kennt ihr, ne? Sie haben gesagt, oh, da sind so viele Riesen, wir vertrauen dir nicht, dass wir ins gelobte Land reinkommen. Und Gott sagt, okay, da müsst ihr halt nochmal 40 Jahre laufen. Und Gott sagt da, ihr sollt 40 Jahre lang eure Schuld tragen, damit ihr erkennt, was es bedeutet, wenn ich die Hand abziehe. Wenn wir uns gegen Gottes Willen entscheiden, gegen das Ziel Gottes, dann sagt Gott, okay, hier war mein Schutzraum, du darfst dich aber entscheiden, da rauszugehen. Und dann lasse ich dich auch. Dann ziehe ich meine Hand ab. Dann gebe ich dich frei, die Folgen deiner Entscheidung zu tragen. Und ich glaube, dass das passiert, wenn wir im Alten Testament lesen, dass Gott, ne, dass das und das Schlimme passierte. Gott hat seine Hand abgezogen und gesagt, ihr habt eine Entscheidung getroffen. Gut, dann setzt euch auseinander mit dem Rest der Welt und geht weg von meinem Schutzraum. Das ist eure Entscheidung. Epheser 4, Vers 27 sagt, gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Das heißt, bleibt in Gottes Schutzraum, bleibt auf der Linie, die Gott euch gesagt hat. Lasst nicht zu, dass das Gift, was in dieser Welt überall um uns herum ist, euer Herz vergiftet und Tod, Krankheit, Leid, Flüche, Lügen, all dieses Zeug hereinkommt in eure Herzen. Als Adam gesündigt hat, als Adam und Eva von dieser Frucht gegessen haben, die erste Auswirkung dieser Tat war, dass Adam Angst bekommen hat vor Gott. Und er hat sich zurückgezogen. Er hatte Angst, vielleicht davor, dass Gott ihn straft. Er hat sich geschämt, gesagt, scheiße, jetzt habe ich Mist gebaut. Und er hat schon direkt gemerkt, dass Scham, dieses Gift des Bösen in sein Herz gekommen ist. Und er hat gemerkt, oh, auf einmal ist da irgendwie, ich hab Angst, dass Gott mich straft. Und er zieht sich zurück von Gott. Und wir sagen ja manchmal, auch hier im Gottesdienst, Sünde trennt uns von Gott, nicht wahr? Wir sagen manchmal, Sünde trennt uns von Gott. Und ich glaube aber, was wichtig ist zu verstehen, unsere Sünde trennt uns von Gott, weil wir uns von Gott getrennt haben. Weil wir sagen, okay, ich habe eine Entscheidung getroffen, die außerhalb ist von dem, was Gott für mich hat. Das Interessante ist, Luther hat dieses Wort Sünde übersetzt und versucht irgendwie ein Bild zu finden für das, was da passiert. Und hat von dem deutschen, altdeutschen Wort für Graben, das heißt Sund. Daher kommt unser Wort Sünde. Es ist ein Graben zwischen mir und Gott. Aber es ist eigentlich kein hebräisches Wort. Es ist nicht das hebräische göttliche Bild sozusagen. Sondern Sünde bedeutet eigentlich Zielverfehlung. Und das Ding ist, Gott will sich nicht von dir trennen. Auch von Adam nicht. Als Adam gesündigt hat, ist Gott direkt hinterhergegangen. Habt ihr das mal gelesen? Gott suchte Adam. Er sagt, wo bist du? Oh nein, er hat sich zurückgezogen. Gott wusste genau, was passiert ist. Gott hat Adam gesucht und sich nicht zurückgezogen von ihm. Gott hat nicht gesagt, jetzt bist du aber ekelig. Jetzt hast du davon, damit will ich nichts zu tun haben. Manche haben so ein Gottesbild, dass Gott nur so in seinem Heiligen und mit dem ganzen Rest ist es eklig und er will das nicht berühren. Gott sucht dich, wenn du dich von ihm entfernst. Gott möchte in deiner Nähe sein. Und ich glaube, was Adam fehlte vor dem Sündenfall. Nach dem Sündenfall hatte er Angst, aber vor dem Sündenfall fehlte ihm Ehrfurcht. Und Ehrfurcht bedeutet nicht, Angst zu haben vor Gottes Nähe, sondern Gottes Nähe als so kostbar zu erachten, dass ich sorgfältig darauf achte, dass nichts die Verbindung zwischen mir und Gott trennt. Die Verbindung ist das, was Gott will mit dir. Und das ist Gottes drittes Erziehungsprinzip. Gottes Erziehung bedeutet Beziehung. Gott will die Verbindung zu dir behalten, um alles in der Welt. Und Gott weiß, was passiert, wenn diese Verbindung reißt und du sagst, nee, auf dieses Ziel habe ich keinen Bock, ich gehe da lang. Gott weiß, was dann passiert und Gott sagt, nein, bitte nicht, geh nicht diesen Weg. Gott will, dass die Beziehung bestehen bleibt. Gott will, dass du ihn wieder kennst. Und Gott will nicht, dass du die Folgen deiner negativen Taten auslöffelst. Die Folgen von Sünde ist der Tod, aber Gott will nicht, dass du stirbst. Und deswegen macht Gott sowas Krasses. Er übernimmt selbst die Verantwortung. Und er sagt, okay, ich treffe eine Entscheidung. Ich komme zu dir und ich werde die Folgen deiner Tat übernehmen. Ich komme rein in diese Welt, stelle mich mitten hinein in das Böse. Da war das Ziel. Hier bist du gelandet und ich komme hierhin und ich trage die Folgen für das, was du getan hast am Kreuz. Und ich werde zu einem riesengroßen Pfeil und du kannst dich an mich dranhängen und wir fliegen zusammen wieder zurück zu Gottes Ziel. Jesus ist deine Gerechtigkeit. Das bedeutet, in Jesus hat Gott Gerechtigkeit geschaffen. Das heißt, die Folgen von deinen Taten, die passieren. Aber nicht dir, sondern Jesus. Und er wird deine Gerechtigkeit und er führt dich ans Ziel. Jesus ist unser Ziel, weil wir uns an ihn dranhängen dürfen. Jesaja 53 sagt, unsere Krankheiten, er hat sie getragen. Und unseren Schmerz, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, wörtlich einen Getroffenen, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Treuebrüche Gott gegenüber willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe, wörtlich Züchtigung, lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Komm, lass uns mal gemeinsam aufstehen. Heiliger Geist, ich bete jetzt, dass du tust, was nur du tun kannst. Dass du ganz tief in die Herzen von uns sprichst und uns offenbarst, was die Folge ist von dem, was wir getan haben. Nicht, weil du willkürlich uns strafen willst, sondern weil das so ist, weil wir mit dem Bösen geflirtet haben oder weil wir Dinge getan haben, die nicht deinem Willen, nicht deinem Ziel für uns entsprechen. Und ich bete, dass du uns offenbarst, was du, Jesus, für uns getan hast. Und ich bete, dass heute Morgen Menschen sich trauen, sich an dich zu hängen. An dich, den Pfeil, der uns zum Ziel führt, an dein Herz, in die Verbindung mit dir. Und wenn du heute Morgen merkst, ich will das annehmen, was Jesus für mich getan hat. Ich will mich dranhängen an diesen Pfeil. Ich will das Ziel meines Lebens erreichen, und zwar, das ist Gott zu kennen und in Frieden, in Verbindung mit Gott zu leben. Ich will das annehmen, was Jesus für mich getan hat. Dann möchte ich dich einladen, dass du jetzt deinen Arm hebst und ihm das ausdrückst. Sag, ich will das annehmen. Ich nehme das an für mich. Heute. Vielleicht zum allerersten Mal. Vielleicht hast du das Gefühl, du hast das schon mal gemacht, aber du bist irgendwie wieder deine eigenen Wege gegangen. Häng dich wieder dran heute Morgen. Gott, du siehst das hier. Du siehst die Menschen, die sagen, okay, ich bin meine eigenen Wege gegangen. Ich will zurück, ich hänge mich an dich. Ich nehme das an, was du für mich getan hast. Und ich preise dich dafür. Jesus, heute Morgen preisen wir dich dafür. Wir preisen dich dafür, dass wir nicht die Folgen unserer Taten auslöffeln müssen, dass wir nicht das tragen müssen, was für uns zu schwer ist. Gott, dass du kommst, uns zu befreien. Wir preisen dich dafür. Und ich bete, dass dein Frieden jetzt die Herzen erfüllt, die diese Entscheidung getroffen haben. Ich bete, dass dein Friede uns erfüllt und dass wir wissen, auf uns liegt deine Liebe. Nicht ein strafender, rachsüchtiger Blick, sondern deine Liebe. Du gehst uns nach. Egal, wo wir uns hin verlaufen haben, du gehst uns nach, du findest uns. Egal, wie oft wir sind, egal, wie sehr wir das Ziel verfehlt haben, du findest uns. Du suchst uns, du rennst uns nach, du gehst uns nach. Und wir beten jetzt für die Menschen, die sich verlaufen haben. Wir beten für die Menschen, die immer noch weit weg sind von dem, was du für ihr Leben geplant hast. Wir beten jetzt in dem Moment, dass sie zurückkommen. Dass sie dein Ziel wieder sehen, dass sie einschlagen bei dir, dass du ihre Gerechtigkeit wirst. Gott, wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir für deine Liebe. Für deine Gerechtigkeit. Und wir nehmen das an, was du für uns tust. Amen.
Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, dann schreib uns einfach an info@kirchenpott.de. Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen, zum Beispiel in unseren Sonntagsgottesdiensten. Für diese und alle weiteren Infos zum Leben in unserer Kirche besuche unsere Website kirchenpott.de oder folge uns auf Instagram. Dir eine gesegnete Woche.